Heute im New Lawyers Podcast Borg More vor.
Dann fragt man sich natürlich dann schon in dem Moment, was mache ich hier gerade? Du hast irgendwie deinen Traumjob, du machst genau das, was du möchtest, wirst gut bezahlt. Und jetzt sozusagen dann zu gehen und was Eigenes zu machen und einfach komplett ins kalte Wasser zu springen, ist schon ein unangenehmer Schritt.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Borg Morpho ist eigentlich Volljurist, hat sich aber entschieden, die klassische Kanzleilaufbahn hinter sich zu lassen und selbst zu gründen. Mit seinem Startup New Legal bringt er genau das zusammen, worüber gerade alle sprechen: juristische Expertise und künstliche Intelligenz. Er weiß, wo KI uns Juristinnen den Alltag leichter machen kann und an welchen Stellen wir Menschen am Ende doch unverzichtbar bleiben. Wir sprechen heute darüber, wie er den Sprung von Anwalt zum Unternehmer wagte, welche Hürden eine Legal Tech Gründung mit sich bringt und was seine Vision für die Zukunft unserer Arbeit ist. Lieber Borg, herzlich willkommen im New Lawyers Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, Magdalena. Ich freue mich auch sehr, mit dir heute hier zu sprechen.
Lass uns direkt mal einsteigen mit unserer Icebreaker-Frage. Du kennst sie vielleicht schon. Was wolltest du denn als Kind werden?
Ja, ich meine, als Kind hatte ich natürlich einige unterschiedliche Wünsche. Ich würde sagen, der Hauptwunsch war eigentlich, Erfinder zu werden. Da habe ich jetzt nicht an Legal Tech oder Legal gedacht, aber ich würde sagen, das war so einer der roten Fäden, die ich mal hatte.
Was waren so die klassischen Dinge, die du dann als Kind erfunden hast?
Ja, ich bin ein ganz schöner Space-Nerd. Das heißt, ich habe als Kind auch schon viel darüber nachgedacht, was man in der Raumfahrt oder im Weltall alles erfinden könnte. Natürlich ziemlich abstrakt und genau, das war aber so mein Hauptthema.
Aber eigentlich dann ganz cool, dass du gesagt hast, ich möchte aber Erfinder werden und nicht Astronaut oder ähnliches.
Ja, ich habe mich immer schon für so technische Systeme interessiert. Insbesondere, wenn es darum ging, irgendwas aufzubauen oder zu überlegen, wie Sachen zusammenhängen, wie sie funktionieren. Und das hat mich eigentlich am meisten daran interessiert. Und das Space-Thema war, glaube ich, einfach interessant für mich, weil ich diese Raketen mochte und die Idee, dass man was Neues erkundet, was sozusagen noch niemand gesehen hat.
Dann kam aber erstmal Jura dazwischen. Wie kam es denn dann letztlich dazu, dass du dann doch Jura studiert hast? Und was waren deine ersten Schritte nach den Examina?
Ich würde sagen, die Wahl für Jura war vielleicht eher das Klassische. Also mein Vater ist Jurist und irgendwann stand ich dann ja kurz vorm Abitur und musste mich entscheiden. Und da war so die Wahl zwischen Jura oder Medizin. Jetzt nicht unbedingt die meist überlegte Wahl, sondern tatsächlich eher so der Einfluss der Eltern. Ich muss dazu sagen, dass ich auch mich immer interessiert habe für Recht und Regeln. Jetzt insbesondere im Kontext der Schule habe ich mich immer schon damit beschäftigt, welche Regeln für die ganzen Schüler gelten und was da sozusagen machbar ist, was nicht machbar ist. Und von daher war es nicht komplett abwegig, sich damit zu beschäftigen.
Wie man die auch aufbrechen kann natürlich, oder, als Schüler?
Klar, es ist natürlich immer so interessant. Jede Regel hat halt ihre Grenzen oder ihre Loopholes, wo man dann auch mal reingucken kann. Das war natürlich auch spannend, ja.
Cool, das heißt, dann ist die Entscheidung aufs Jurastudium gefallen und dann gab es recht schnell auch eine bestimmte Ausrichtung oder hattest du im Studium vielleicht schon bestimmte Fachbereiche, die dich interessiert haben, die dich dann zu deinem Berufseinstieg gebracht haben?
Das Jurastudium fand ich super spannend. Ich muss sagen, ich habe da ehrlicherweise relativ viele verschiedene Sachen ausprobiert, habe mich dann aber für den Schwerpunkt für Wirtschaftsrecht entschieden und es lag, glaube ich, vor allem daran, weil mich interessiert so ein bisschen, wie die großen Zusammenhänge sind, also in unserer Gesellschaft. Und da war halt Wirtschaftsrecht für mich das Spannendste, auch zu sehen, wie ist der Markt reguliert, wie funktioniert das und auch der Zugang zu Recht, der sozusagen ja auch viel mit ja, wirtschaftlicher Macht zu tun hat.
Du hast dich ja auch in deinem Studium ziemlich viel außerhalb des Studiums engagiert, ne, mit verschiedenen Aktivitäten. Hattest du da einfach Bock drauf, noch ein bisschen mehr zu machen oder hast du das auch schon als perfekte Punkte auf deinem CV gesehen?
Nee, ich würde sagen, ich bin jemand, der sich immer, also ich bin sehr stark interessengeleitet. Das heißt, du hast vollkommen recht, während des Studiums habe ich unterschiedliche Sachen gemacht. Unter anderem zum Beispiel haben wir mit ein paar Freunden zusammen eine App gebaut, die beim Studium eigentlich helfen sollte. Da ging es darum, wie man gute Habits erstellt oder erformt. Das war so die Zeit, als die Micro-Habits sozusagen gerade on trend waren. Und da haben wir eine Habit-App gebaut, die wir auch im App Store veröffentlicht haben. Das war natürlich dann auch für mich sozusagen ein guter Punkt, wie meine Passion für Technologie und Erfindung mit irgendwie zumindest remotely mit meinem Studium zu verbinden und da was zu machen, was mir sozusagen auch im Studium hilft.
Und Habit-Trackers, finde ich, sind immer noch ziemlich trendy, ne? Also ich habe das Gefühl, vor allem im Digitalen gibt es viele Leute, die das nutzen und da auch totalen Sinn darin sehen, gerade was auch gesünderen Lifestyle und so angeht, sowas zu machen.
Das stimmt, es war, als wir angefangen haben, ziemlich uncool. Also es war, da gab es ein paar Bücher dazu und ich dachte mir, okay, dieses Buch muss man doch irgendwie in eine App umwandeln können, weil das Buch an sich hat halt nur eine Anleitung, die man folgen kann, aber wenn eine App wird, wirklich, hätte man wirklich einen Companion oder einen Partner sozusagen, der ihm hilft, dann das umzusetzen. Ja, mittlerweile gibt es da relativ viele von. Als wir angefangen haben, gab es noch nicht so viele.
Buchtipp an der Stelle? Ist das das, wie heißt das nochmal?
Ja, es gibt ja zwei. Es gibt einmal Micro-Habits und einmal Mini-Habits. Ich glaube, die sind sehr ähnlich vom Content her und vom Titel natürlich auch. Also ich finde grundsätzlich das cool, wenn man irgendwie vorankommen möchte, sich zu überlegen, wie kann man seine Strukturen, sein Verhalten anpassen, um halt ja effizienter zu sein oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Und da, glaube ich, Micro-Habits und Mini-Habits der perfekte Startpunkt, einfach um ja bestimmte Sachen zu ändern oder konsistent zu sein.
Jetzt hat man aber als Jurist eigentlich gar nicht die Befähigung oder im Studium zumindest lernt man ja keine Dinge, um eine App sinnvoll angehen zu können. Wie bist du da oder wie waren da deine ersten Schritte? Hast du dir dann jemanden gesucht, der das mit dir entwickeln kann oder hast du dir das selber beigebracht oder konntest du es vielleicht sogar schon?
Also mir, das haben wir selber beigebracht. Ich meine, wir hatten natürlich auch keine Ahnung, haben da einfach angefangen. Ich habe einen Freund, der hat Maschinenbau studiert zu dem Zeitpunkt, der jetzt auch hier bei New Legal mithilft. Das heißt, der ist immer auch dabei und der hat sich da auch selber Programmieren beigebracht im Studium. Und wir haben es einfach dann zusammen angefangen. Dazu kam dann noch eine Designerin, die jetzt auch bei New Legal mit dabei ist. Das heißt, die Leute sozusagen, mit denen ich dann im Studium schon zusammengearbeitet habe, sind jetzt auch dabei. Und genau, das war eigentlich so ein Experiment, das ging über 2 Jahre an vielen Wochenenden. Und das war jetzt kein wirklich durchdachter Versuch, sondern es war einfach zu sagen, okay, wir wollen das machen und dann fangen wir einfach mal an.
Trotzdem, obwohl du dann ja damit erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt hast, bist du dann aber erstmal nach deinem Examiner in die Kanzlei. Warum eigentlich?
Genau, nach meinem Examen, also ich war erstmal nach dem ersten Examen in Australien und habe da an der Uni gearbeitet für den wirtschaftsrechtlichen Lehrstuhl und hatte dann durch Umwege das Glück, dass ich mit N26 in Kontakt gekommen bin und habe da angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich wollte eigentlich ursprünglich gar nicht weitermachen. Ich habe mir gedacht, okay, das Studium war interessant, aber ziemlich hart und ich dachte mir, jetzt etwas anderes machen und habe halt dann probiert, so im Startup-Bereich mich umzugucken. Aber wie es oft so ist bei Juristen, bin ich dann relativ schnell in der Rechtsabteilung von N26 gelandet, was zwar ein Startup war, aber dann gleichzeitig natürlich trotzdem sehr juristisch.
Okay, und dann gab es aber doch nochmal die Entscheidung für Freshfields, richtig?
Genau, ich war, nachdem ich dann ein Jahr bei N26 war, habe ich gemerkt, okay, ich brauche das zweite Examen, einfach um mehr Einblicke zu bekommen. Und ich wollte auch gerne nochmal sehen, wie das sozusagen in einer großen Kanzlei ist, weil das ja eigentlich immer im Studium zumindest dargestellt wird als das Pinnacle des Rechts, also die ultimative Stufe sozusagen, die man als Jurist erreichen kann. Und genau, ich finde es super spannend von der Idee her und habe dann mein zweites Examen gemacht und bin dann schon im Referendariat zu Freshfields gegangen und fand es auch ganz cool. Also es war zwar während Covid, deswegen vielleicht nicht die Standarderfahrung, die man normalerweise da hat. Ich habe da angefangen im ACT-Team, also Hotelrecht und ja, Wettbewerbsrecht und fand es ganz spannend. Allerdings gab es auch relativ viel Wiederholungsarbeit. Das heißt, da ist dann auch mir aufgefallen, dass es vielleicht doch nicht ganz das Richtige ist.
Und da kam aber dann das erste Mal auch KI ins Spiel, ne?
Genau, ich hatte damals bei Freshfields das Glück, dass ich den Partner, der das Freshfields Lab übernommen hat, also das Freshfields Lab ist sozusagen die Innovation Unit, das Startup innerhalb von Freshfields, die Legal Tech Lösungen bauen und auch mit Machine Learning viel gemacht haben. Und da ich mich, ich glaube, beschwert habe bei meinem Mentor damals, dass es doch ein bisschen langweilig ist im ACT-Team, hatte mir dann den Gerrit Beckhaus vorgestellt vom Freshfields Lab. Und dort habe ich dann angefangen und das hat super viel Spaß gemacht, weil man da eigentlich genau das machen konnte, was ich immer wollte, nämlich zum einen Systeme entwickeln und Technologie benutzen und zum anderen aber auch juristisch zu arbeiten. Das heißt, wir haben angefangen, damit einfachere juristische Sachverhalte, juristische Entscheidungsprozesse zu automatisieren, am Anfang noch mit Entscheidungsbäumen und einfachen Machine Learning-Methoden. Und dann später mit AI.
Was würdest du denn sagen, sind gerade so die größten Herausforderungen? Also gefühlt erzählt gerade jeder Jurist in der Kanzlei, wir machen was mit KI und wir wollen auch noch mehr machen. Aber wenn man einmal genau dahinter schaut, sieht man, dass wirklich konkrete Anwendungsbeispiele noch gar nicht so häufig sind, beziehungsweise dann noch nicht so durchdringend genutzt werden, wie das teilweise wahrscheinlich nötig wäre. Was sind denn da so deine Tipps oder was hast aufgrund deiner Erfahrung, was würdest du denn der Kanzlei oder einem juristischen Arbeitgeber gerade raten, wenn er sich dem Thema mehr annehmen will?
Ich glaube, das ist natürlich immer schwierig, weil die meisten Juristen im Studium ja nicht so viel mit Technologie zu tun haben. Ich glaube, es ändert sich langsam. Also ich habe jetzt gesehen, an der Humboldt-Universität zum Beispiel gibt es die ersten KI oder die ersten Legal Tech-Module. Ich würde sagen, es gibt immer Leute, die sich dafür interessieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man mit diesen Leuten spricht und ihnen auch die Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Es wäre ja auch bei mir so, bei Verschwills, dass ich ja erstmal mich nur beschwert habe, dass ich sozusagen zu viel repetitive Arbeit mache. Und dann ich das Glück hatte, dass halt mir gesagt wurde, so, hey, es gibt da hier bei Freshfields Leute, die sich genau damit beschäftigen, wie man das vermeiden kann. Und das heißt, ich konnte da sozusagen meinen Interessen folgen. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste für Kanzleien, aber auch für Rechtsabteilungen zu gucken, haben wir vielleicht Leute, die Bock darauf haben und da tiefer einsteigen wollen. Ich glaube, gerade bei den jüngeren Studenten oder bei den jüngeren Leuten ist es ja häufig mal der Fall.
Und wie ist es dann bei Freshfields für dich weitergegangen? Also du hast da dann erstmal gearbeitet, hattest auch wahrscheinlich super spannende Learnings. Kannst du uns da auch so ein bisschen mitnehmen, was dich dann letztlich zum nächsten Schritt gebracht hat, nämlich selbst was zu gründen?
Ja, also ich meine, das war natürlich super spannend. Ich habe da mit vielen interessanten Leuten zusammengearbeitet, ein super Team gehabt. Und das war das Spannendste eigentlich, war dann halt mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, mit Physikern, Mathematikern, Machine Learning Engineeren, Data Scientists.
Die sind alle in diesem Freshfields Lab?
Genau, also Freshfields hat ein relativ starkes Team aufgebaut. Ich würde sagen, auch mit einer der ersten Großkanzleien, die es so umfangreich gemacht hat. Und ja, das war super spannend, weil man halt erstmal mit diesen anderen Disziplinen sozusagen in Kontakt kommt und dann auch natürlich andere Arbeitsweisen lernt und andere Herangehensweisen. Mhm. Was auch nicht immer einfach ist, weil als Jurist denkt man ja am Anfang immer, man hat alles verstanden und wüsste alles irgendwie. Natürlich stellt man dann schnell fest, dass das vielleicht doch nicht der Fall ist. Aber genau, ich würde sagen, das war natürlich super spannend, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Und wann ist dann so das erste Mal der Gedanke entstanden, daraus könnte ich auch selber was machen und daraus könnte ich auch ein Geschäftsmodell bauen?
Ich meine, der Gedanke schwebt natürlich immer mit. Ich glaube, wenn man den Legal Tech Space beobachtet hat und dann sieht sozusagen, dass es ja gerade seit dem ChatGPT-Moment sozusagen relativ viele neue Startups gab, die relativ simple Konzepte umgesetzt haben und damit relativ erfolgreich am Markt waren und dann auch natürlich viel Geld geraced haben und total gut Access hingelegt haben, fragt man sich natürlich dann zum Schluss durch, okay, das hätte ich jetzt auch bauen können, oder das hätten wir auch bauen können. Wir sitzen natürlich jetzt hier in der großen Kanzlei, werden gut bezahlt, aber ja, dann ist natürlich die naheliegend so, was wäre, wenn wir es gebaut hätten und hätten wir es gut hinbekommen, hätten wir es vielleicht besser machen können, so dass da immer mit dem Gedanken so zum Hinterkopf gespielt wird, was kann man denn da machen?
Und okay, du musst jetzt einmal für mich auch Licht ins Dunkle bringen, weil es gibt Legal GPT, mit dem du auch zu tun hast, beziehungsweise Anwalt GPT, glaube ich, hieß es davor. Es gibt New Legal. Wie gehören die beiden Sachen zusammen, beziehungsweise hat sich das eine aus dem anderen entwickelt oder was war eigentlich die Grundidee?
Also die Grundidee ist, also wir haben immer viel experimentiert und ich habe bei Freshfields natürlich auch viel Erfahrung sammeln können und gesehen, was so die Probleme sind. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, nicht nur in Freshfields, aber auch in meinem Umfeld, ist, dass Leute halt grundsätzlich immer mit kleineren und größeren juristischen Anfragen zu mir kommen, auch zu den meisten Juristen wahrscheinlich, und mal schnell eine kurze Antwort haben wollen, mal schnell einen Überblick haben wollen, mal schnell irgendwas verstehen wollen, was meistens natürlich nicht so schnell geht. Und da haben wir als allererstes, oder habe ich als allererstes im OpenAI GPT Store einen Anwalt-GPT erstellt. Das ist ein Custom-GPT, was mit ein bisschen Wissen und speziellen Prompts gefüttert wird. Und dann sozusagen einfache Rechtsfragen, erste Einschätzungen, einfache Verträge und so weiter draften kann. Das war eigentlich erstmal so ein Experiment, um zu sehen, wie Leute darauf reagieren und wie gut das funktioniert. Das hat dann relativ gut funktioniert.
Ja, da kannst du auch mal bitte ein paar Zahlen nennen. Das hat nicht einfach so ganz gut funktioniert, das hat richtig, richtig gut funktioniert, ne?
Ja, genau. Also wir hatten relativ Glück. Ich glaube, es lag daran, dass wir mit der Ersten natürlich auch waren, die es gemacht haben. Und haben über 100.000 Nutzer, die es nutzen und haben auch relativ viel Feedback bekommen.
Das habt euch eigentlich direkt zum Anwaltsschreck entwickelt.
Ja, also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, einen Anwalt braucht man weiterhin. Aber klar, also ich glaube, der erste Einstieg ist auf jeden Fall damit getan. Und ich glaube, viele Leute haben es halt appreciated, dass wir so... Also, dass man was schnell sozusagen mal eine Frage stellen kann oder schnell mal eine Übersicht bekommt und das dann auch auf juristisch halbwegs fundierte Art und Weise aufgearbeitet wird. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir ganz gut hinbekommen haben.
Das heißt, ihr habt in den ersten Monaten über 100.000 Nutzer in LegalGBT reinbekommen. Und wie ging es dann weiter? Also habt ihr dann, zu der Zeit warst du noch bei Freshfields oder das war schon rausgelöst davon?
Wir haben angefangen mit AnwaltGPT. Das war sozusagen der Vorläufer von LegalGPT. Da war ich noch bei Freshfields. Und genau, als dann sozusagen die Entscheidung für mich gefallen war, zu sagen, okay, ich mache was Eigenes, auch weil ich das Gefühl hatte, dass ich halt, dass also der Zeitpunkt gekommen ist. Wir haben viel mit AI gemacht bei Freshfields und haben halt gesehen, dass da eigentlich noch viel mehr geht und dass es halt vielleicht besser ist, das selber zu machen, weil man dann schneller und vor allem freier agieren kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen mal LegalGPT als mal Testcase, um mal zu gucken, wer nutzt denn das, wofür wird das genutzt, was ist das Feedback der Leute. Und das war sozusagen der Einstieg dann für uns.
Genau. Okay, und das kann man auch noch ganz normal aufrufen? Also mit dem Tool kann man noch arbeiten?
Ja, damit kann man arbeiten. Das ist auf der OpenAI-Plattform verfügbar. Wenn man bei der Suche nach den Custom-GPTs im GPT-Store einfach Jura eingibt oder Recht oder Anwalt, dann müsste es eigentlich relativ weit oben meistens an erster Stelle kommen.
Und das heißt, das wird von euch jetzt aber eher als Nebenprodukt betreut, weil daraus hat sich ja noch mal eine andere Geschäftsidee ergeben, über die wir gleich sprechen. Aber das ist trotzdem noch euer Baby, mit dem ihr auch arbeitet, bis ihr auch noch gegebenenfalls weiterentwickelt.
Genau, also wir entwickeln das derzeit nicht so intensiv weiter, aber das funktioniert weiterhin. Und das ist auch kein offizielles Produkt, sondern das ist für uns nach wie vor ein Testcase und ich glaube für viele Leute auch ein Playground, um mal zu experimentieren, was im rechtlichen AI überhaupt möglich ist.
Wie kam es dann zu New Legal?
Genau.
Und was macht New Legal eigentlich?
Ja, die Idee für New Legal hat sich natürlich im Laufe der Zeit ab und zu verändert. Die Grundidee ist eigentlich, dass man Menschen und Unternehmen möglichst einfach und schnell Zugang zu einer Basis von rechtlichem Wissen und rechtlicher Beratung geben möchte, ohne dass dafür sozusagen viel Zeit oder viel Geld sozusagen in die Hand genommen werden muss. Das ist sozusagen die Grundidee. Und diese Grundidee kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen weiterentwickeln. Wir haben natürlich angefangen, wie gesagt, mit LegalGPT und haben halt auch unsere ersten Prototypen basierend darauf entwickelt. Das heißt, ein relativ simpler Chatbot, der rechtliche Fragen beantwortet und ist aber anders als vielleicht ChatGPT erstmal auf Deutsch oder juristischem Niveau macht und natürlich auch Zugriff auf spezialisiertes juristisches Wissen hat. Das heißt, dass man damit nicht nur auf die normalen Internetquellen zugreift, sondern auch auf Urteilsdatenbanken und solche Sachen.
Borg, wir haben bei Talent Rocket ja immer wieder die Situation, dass Kunden uns fragen, okay, aber wenn wir euch nutzen, was erspart uns das an Zeit? Was erspart uns das an Geld? Also was können wir durch Talent Rocket schneller, einfacher, besser machen? Was wäre die Antwort bei euch? Wenn ich mir jetzt als Unternehmen überlege, euch zu nutzen, wie erleichtert ihr mir das tägliche Leben?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Die kann man vielleicht mit drei Punkten beantworten. Also zum einen automatisieren wir alltägliche juristische Arbeit komplett. Das heißt, Vertragsdrafts, Vertragsreviews, die Beantwortung von Standardfragen, insbesondere basierend auf vorhandenen Daten und Dokumenten, kann man reduzieren von vielleicht mehreren Tagen Turnaround-Time zu wenigen Minuten oder Sekunden. Das ist natürlich das Erste. Das Zweite ist, dass wir in der Kommunikation zwischen Unternehmen und externen Anwälten, aber auch in der Kommunikation zwischen Mitarbeitern und interner Rechtsabteilung die komplette Kommunikation abbilden und strukturieren. Das heißt, da spart man nicht nur sehr viel Zeit und Geld, sondern hat auch viel mehr Transparenz, Insights und Klarheit. Und die dritte Sache ist, dass wir es Kanzleien erlauben und Anwälten erlauben, wie das Agentic Legal Services zu erstellen, die dann nicht nur einem Mandanten zur Verfügung gestellt werden können, sondern Hunderten oder Tausende Mandanten zur Verfügung gestellt werden können und somit Anwälten erlauben, ihre Expertise, ihr rechtliches Wissen und ihre Erfahrungen unabhängig von ihrer Arbeitszeit zu scalen und möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Ja.
Okay, verstanden. Immer wenn mir jemand, der eigentlich als Jurist tätig ist, erzählt, dass er eine Geschäftsidee hat, folgt meistens danach die Aussage, ja, ich würde es eigentlich total gern machen, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie war das denn bei dir? Ich meine, du hattest durch deine Erfahrungen mit LegalGBT und auch mit der App, die du während des Studiums gemacht hast, ja schon erste Kontakte. Aber wie bist du es wirklich konkret angegangen? Also von Kündigung bei Freshfields zu jetzt geht's los. Wen hast du dir da in dein Team geholt? Wie seid ihr die ersten Schritte gemeinsam gegangen?
Tatsächlich, als ich noch bei Freshfields war, habe ich nicht so viel daran gearbeitet, sondern ich habe vielleicht mal mit der Designerin, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite, Konzepte erstellt und das ein paar Leuten gezeigt und auch ein bisschen was getestet. Aber das war ja so ein Hobbyprojekt, mehr oder weniger. Und irgendwann habe ich gemerkt, als ich da mit den ersten Investoren gesprochen habe, um zu gucken, wie es denn aussieht, ob man eine Finanzierung bekommen könnte, da haben die Jungen gesagt, ja, solange du bei Freshfields bist, kriegst du garantiert keine Finanzierung. Wir wollen erstmal sehen, dass du kündigst, weil Klar. Es gibt scheinbar ziemlich viele Gründer, die es gerne werden wollen, die halt dann nicht kündigen sozusagen. Und als es dann dazu kam.
Ja, klar. Auch verständlich, ne? Man will erstmal die Sicherheit, aber natürlich möchte der Investor auch, wenn er Geld in dich oder deine Idee gibt, dass dann auch Vollzeit an dieser Idee gearbeitet wird.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, es war auch richtig, weil ich habe dann gemerkt, dass als es dann dazu kam, sozusagen meinem Team und meinem Chef Bescheid zu geben, dass ich rausgehe aus Freshfields, das war dann schon ein harter Schritt. Da fragt man sich natürlich dann schon in dem Moment, was mache ich hier gerade? Du hast irgendwie deinen Traumjob, machst genau das, was du möchtest, wirst gut bezahlt. Und jetzt sozusagen dann zu gehen und was Eigenes zu machen und einfach komplett ins kalte Wasser zu springen, ist schon ein unangenehmer Schritt. Also es hat sich nicht gut angefühlt.
Aber was ist denn hinsichtlich Funding euer Status quo? Also seid ihr gerade noch am Geld einsammeln oder habt ihr bereits Geld eingesammelt? Und warum braucht man eigentlich so viel Geld, um sowas umsetzen zu können?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also wir haben jetzt im letzten Jahr ungefähr 1,3 Millionen Euro eingesammelt an Funding. Das ist sowohl von Angel-Investoren als auch von institutionellen Investoren, das heißt von VC-Funds. Ja, und zur Frage, ob man Funding braucht, also es hängt ein bisschen davon ab, was das Businessmodell ist und was man so macht. Wir haben uns dafür entschieden, weil es einfach momentan eine relativ schnelle technologische Entwicklung ist und um dort sozusagen Fuß zu fassen und auch erfolgreich zu sein, ist natürlich super hilfreich, wenn man Funding hat, um möglichst ja solide und schnell auf dem Markt aufzutreten. Und deshalb haben wir Funding eingesammelt.
Was würdest du denn sagen, wie stark umkämpft ist der Markt gerade? Also man merkt, Legal Tech boomt, es sprießen immer mehr Startups aus der Erde. Spürt ihr das auch?
Natürlich, also ich glaube, wenn man sich sozusagen damit dem Thema beschäftigt und erstmal einsteigt, stellt man fest, es gibt relativ viele Anbieter, die verschiedene Sachen anbieten. Und dann ist natürlich immer die Frage, in welchem Bereich man sich genau spezialisieren möchte. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns selber immer beantworten müssen und auch die Investoren sozusagen natürlich interessiert. Wir haben uns eine Nische ausgesucht, auf die wir halt glauben, dass es keine Angebote gibt, weil letztendlich geht es uns auch darum, was zu schaffen, was letztendlich Mehrwert bringt, da wo sozusagen momentan keine Lösung vorhanden ist. Dementsprechend bei uns sozusagen, würden wir sagen, wir sind die Ersten und Einzigen, die es machen. Genau.
Gefühlt häufigste Frage, die unter Juristen gerade diskutiert werden oder auch unter Nicht-Juristen zum Teil. Inwiefern wird KI Anwälte obsolet machen? Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, weil euer Produkt ja durchaus auch in diese Richtung geht, ne? Zumindest diese Erstfragen und für Rechtsabteilungen, die vielleicht nicht so aufgestellt sind oder beziehungsweise für Unternehmen, die nicht so aufgestellt sind, dass sie eine eigene Rechtsabteilung haben, ja schon mit der KI erste rechtliche Probleme lösen zu können. Oder wie siehst du das?
Genau, also unser Produkt selber besteht aus zwei Seiten. Das heißt, wir haben zum einen den Workspace, in dem wir mit Agenten arbeiten, in dem Nutzer und Nicht-Juristen in Unternehmen Fragen stellen können und dann auch sozusagen erste Fragen beantwortet bekommen, einfache Verträge draften können, Vertragsreviews erstellen können und so weiter. Das sind alles Sachen, die, ich würde das vielleicht vergleichen mit Customer Support, auf dem ersten Level sind. Das heißt, es ist so eine Art First-Level Support für Legal, wir nennen das Legal Front Door, die es einfach Leuten erlaubt, ihre Anliegen erstmal sozusagen zu stellen und dann auch Informationen darüber zu sammeln, erste Hinweise zu geben, welche Lösungsmöglichkeiten es überhaupt gibt und wenn es halt Standardsachen sind, auch Ergebnisse zu liefern. Und wir glauben halt, dass der Teil nicht unbedingt durch Juristen gemacht werden muss, einfach weil es sehr viel Aufklärung Sachverhalts ist, Informationen einsammeln, Dokumente durchsuchen und so weiter. Das sind noch viele Sachen, wo man sich als Jurist sagt, dafür habe ich jetzt nicht unbedingt Jura studiert. Und wenn es darum geht, zum Beispiel Vertragstemplates auszufüllen, was wir auch sozusagen komplett automatisiert machen, ist natürlich auch klar, dafür brauchen wir jetzt keinen Juristen unbedingt, um ein Vertragstemplate auszufüllen.
Und was würdest du sagen, an wen richtet sich euer Produkt jetzt im Speziellen? Also wer sollte euch nutzen, wer sollte euch kaufen und kann man euch schon kaufen? Also kann man, wenn man jetzt als Interessierter hier zuhört, kann man sich bei euch schon als Kunde einbuchen?
Momentan haben wir eine Warteliste. Wir sind in einem Closed Pilot. Das heißt, wir haben Pilotkunden, mit denen wir das Produkt zusammen testen und auch weiterentwickeln. Und man kann sich durchaus bei uns melden und sagen, dass man Interesse hat. Es ist noch nicht sozusagen frei verfügbar auf dem Markt. Wir machen das deshalb, weil wir uns natürlich jetzt am Anfang Use Cases raussuchen, die besonders interessant für uns sind oder wo wir halt ein besonders großes Problem des Kundens lösen können. Und das uns auch hilft, sozusagen das Produkt für die breite Masse zu entwickeln. Und das sind die eine Seite des Produkts und die andere Seite sind natürlich, wir arbeiten ja nicht nur sozusagen mit Unternehmen, sondern auch mit Juristen, mit Anwaltskanzleien zusammen, weil die zweite Seite, die ganz interessant ist. Und zwar, ich habe ja gesagt, es gibt, auf der einen Seite gibt es den First-Level Legal Support, auf der anderen Seite heißt es dabei auch, dass sozusagen, wenn es eskaliert werden muss, wenn es etwas komplizierteres ist, wenn es tiefer in die Materie einsteigt oder kritische Entscheidungen getroffen werden müssen, dann natürlich trotzdem noch Juristen gebraucht werden. Und das vielleicht auch zur ersten Frage zurück. Braucht man Juristen? Also wir glauben daran, dass man Juristen weiterhin braucht. Und wir glauben auch daran, dass wir helfen dabei, wenn Juristen ihre Expertise, ihre Erfahrung, ihr Wissen skalieren möchten über den traditionellen Stundensatz hinaus, dass wir sozusagen gute Ansprechpartner sind. Weil das ist genau das, was wir ermöglichen.
Und würdest du sagen, es ist momentan eine gute Zeit für ein Legal Tech Startup an den Start zu gehen und erste Kunden zu finden? Hast du das Gefühl, es besteht ein richtiger Bedarf schon oder sind viele auch noch verhalten, was das Nutzen von KI in solcher Form angeht?
Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, weil es zum ersten Mal in der breiten Masse sozusagen diskutiert wird. Das heißt, es gibt super viele Unternehmen, die sich jetzt gerade fragen, wir haben noch gar kein Legal Tech oder wir sind sozusagen immer noch auf E-Mails und irgendwie Videocalls sozusagen für unsere komplette Kommunikation zwischen der Rechtsabteilung und den Mitarbeitern oder auch zwischen Rechtsabteilung und Kanzlei und sich natürlich jetzt fragen, was können wir machen? Also können wir da irgendwas effizienter machen? Gibt es da vielleicht schon Lösungen? Und von daher ist das sozusagen für uns natürlich super, weil viele auf uns zukommen, uns aktiv ansprechen und wir auch sehr gutes Feedback erhalten, wenn wir Leute ansprechen und vorschlagen zum Beispiel, dass wir zusammenarbeiten können.
Wenn wir jetzt aber so ein bisschen in die Glaskugel schauen, was glaubst du denn, wo die KI-Entwicklung im Anwaltsbereich hingeht? Also wie schaut der Rechtsmarkt mit KI in 5 bis 10 Jahren aus?
Also ich kann es natürlich jetzt vor allem auf unserer Sicht beantworten. Wir haben eine relativ klare Vision. Ist natürlich jetzt keine sichere Vorhersage. Aber wir glauben halt, dass es sich immer weiter Richtung Alternative Legal Service Provider entwickeln wird. Das heißt, was wir jetzt auch schon sehen, vielleicht in den USA, haben die Alternative Legal Service Provider fast 18% Marktanteil. Und in Deutschland sind es nach den letzten Zahlen, die ich gesehen habe, 4 bis 5%. Das heißt, wir glauben halt, dass es sich stark ausbauen wird, weil es ja immer einfacher möglich ist, zumindest Teile der juristischen Arbeit durch automatisierte Services, automatisierte Tools zu leisten. Und ich glaube, dass sozusagen das auch immer mehr in Anspruch genommen wird, weil zumindest für den First Level Legal Support, für die einfachen Sachen, da glaube ich, wird relativ schnell ein hoher Automatisierungsgrad eintreten. Und da ist natürlich die Frage, die wir probieren zu beantworten, wie schaffen wir es, dass wir zum einen die Automatisierung haben, die sinnvoll ist, aber zum anderen auch eine sehr tiefe Integration mit den rechtlichen Experten haben, sodass die sozusagen möglichst nahtlos in diesen Prozess eingebunden sind und da auch ihre Expertise und ihren Mehrwert möglichst einfach einbringen können.
Und was würdest du sagen, sind so jetzt die nächsten großen Schritte für euch als Startup? Also was wollt ihr ja vielleicht kurzfristig, mittelfristig und dann aber auch langfristig erreichen?
Ja, unser Ziel ist jetzt erstmal, ein Produkt zu entwickeln, was wir an den breiten Markt bringen können. Das heißt, momentan wie gesagt, arbeiten wir mit Pilotkunden zusammen. Unser erstes Ziel ist es, das sozusagen der Öffentlichkeit zu öffnen und dann auch das Deutsche regulär anmelden können. Und als nächstes ist natürlich der Schritt dahin zu gehen, es möglichst breit in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit aufzustellen. Und natürlich haben wir dafür einen kleinen Plan. Das heißt, was wir machen, ist jetzt gerade, wir gucken uns halt an, wo sind die größten Pain Points? Und ich glaube, das sind 2 Sachen, die wir lösen wollen. Das eine ist, dass Unternehmen oft, also gerade kleinere Unternehmen, Schwierigkeiten haben, damit Zugang zu wirklich erstklassigen Legal Services zu bekommen und da auch sozusagen den Markt nicht unbedingt durchschauen, weil der sehr intransparent ist noch. Und auf der anderen Seite sind es halt mittlere und kleine Kanzleien, die Schwierigkeiten haben, ihre Kunden zu erreichen mit Legal Tech Produkten, weil die meisten Kanzleien, also zumindest mit denen wir sprechen, sagen halt, ja, wir würden gerne mehr AI Services anbieten, wir würden gerne mehr Legal Tech Produkte anbieten, aber es lohnt sich für uns nicht oder wir haben auch nicht die Expertise, um das zu bauen. Und das ist genau das, wo wir helfen.
Würdest du eigentlich jetzt jungen Menschen, die sich überlegen, Jura zu studieren, ein Jurastudium noch raten oder sagst du mal, es gibt da vielleicht auch einen Shortcut durch KI?
Also ich glaube, das ist ja die Frage, die sich alle Studierenden stellen können, also sozusagen in den meisten Fachbereichen, ob KI das nicht ersetzen wird. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man Lust dazu hat. Ich glaube, Jura ist ein sehr spezielles Fach. Ich glaube, es studieren wahrscheinlich zu viele Leute, die keine Lust dazu haben. Aber wenn man da Lust hat und am besten vielleicht vorher ein Praktikum macht und sich die Arbeitsweisen anguckt, dann kann ich auf jeden Fall dazu raten. Ich glaube, es ist super spannend und man lernt sehr viel. Und ich glaube, dass auch in Zukunft weiterhin immer sozusagen Menschen Entscheidungen treffen werden und sich Sachen überlegen werden. Und ich glaube, als Jurist ist man in einer guten Position.
Ja, cool. Das sind doch ganz, ganz gute Abschlussworte und sehr motivierende Abschlussworte. Wie ist es bei euch? Sucht ihr Juristen für euer Startups oder arbeiten bei euch auch Juristen? Siehst du da eine große Synergie auch, wenn man das beide kombinieren kann mit einem gewissen Tech-Verständnis natürlich?
Ja, wir suchen immer motivierte Leute. Ich glaube vor allen Dingen natürlich im Tech-Bereich, aber auch Juristen natürlich bevorzugt mit Legal-Tech-Erfahrung sind bei uns natürlich auch immer sehr willkommen. Ich muss auch sagen, in meiner Karriere sozusagen habe ich auch viele Juristen gesehen, die sozusagen jetzt nicht die klassische Anwaltsarbeit machen, sondern selber programmieren, selber sich mit Legal Tech sehr stark beschäftigt haben. Und das ist natürlich immer super spannend für uns. Und auch grundsätzlich, wir bauen zusammen mit Juristen Legal Services auf. Das heißt, da gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu kooperieren.
Cool. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Und ich glaube, der ein oder andere sollte sich euer Startup definitiv genauer anschauen und ja, entscheiden, ob das vielleicht ein hilfreiches Tool sein kann, um schneller rechtlichen Rat zu bekommen. Also herzlichen Dank an dich, lieber Borg.
Danke, Magdalena. Und ja, super gut mit dir zu sprechen heute.
Das war Borg Morfor.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.